Seit ich vom OSS eingestellt worden bin und im Bereich Re-Education arbeite, bin ich ja relativ viel in Ostdeutschland, in meinem geliebten Ostdeutschland unterwegs, vor allem in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und mir ist aufgefallen, dass die Mode der 90er Jahre Neonazis, der Baseballschläger Neonazis zurückkommt. Allerdings mit einem zentralen Unterschied, und zwar in den 90ern hatten die noch keine Vapes. Und so Neonazi-Kids, die an so peachfarbenen, rosafarbenen, phallischen Objekten lutschen, gibt mir wirklich viel, muss ich ehrlich sagen.
Ist das nicht so ein Ostdeutschland-Ding, diese Walkie-Talkie, Walkman-großen Vapes? Oder rauchen die so kleine?
Die haben tatsächlich die kleinen Elfencocks geraucht.
Hey Leute, ich bin Aisha Gül.
My name is Tyrese Halliburton.
Und ihr hört eine neue Folge, Don't Read Theory.
Finally, back on the mic.
Ja, die heutige Folge ist motiviert von vielen Gesprächen, die ich mit Freundinnen und Genossinnen geführt habe. Und zwar haben viele oder einige meiner guten Freundinnen, die jahrelang politisch organisiert waren, die antifaschistisch organisiert waren, haben sich in den letzten Jahren aus ihren Organisationskontexten rausgezogen. Vor allem aus dem Grund, dass sie es nicht mehr aushalten konnten, dass jedes halbe Jahr einer ihrer Genossen als Täter geoutet wurde. Und dass egal, wie sehr man Antisexismus und Feminismus sich auf die Fahne schreibt, die eigenen Strukturen sexueller und partnerschaftlicher Gewalt dem nicht vorbeugen können und dass es da ein grundsätzliches Misstrauen mittlerweile gibt, wie man eben Männern vertrauen kann, denen man schon aus der Natur der politischen Arbeit vertrauen muss, zum Beispiel aufgrund von staatlichen Repressionen.
Und das bringt uns eben auch zu der Frage, die unserer Meinung nach sehr wenig thematisiert wird in aktuellen Debatten: Welchen Grund haben Männer überhaupt, Feminist zu sein? Was bringt es denen? Warum sollten sie Feminist sein? Was sind auch die Motivationen, die da hinterliegen, hinter den Männern, die sich Feminist nennen? Und ich glaube, ganz wichtig ist eben auch, wenn wir diese Folge machen, wir reden zwar viel über Männer und Männlichkeit, aber wir gehen erstmal davon aus, dass alle Männlichkeiten, die wir uns anschauen, von Männern vertreten werden, die prinzipiell der Meinung sind, dass Männlichkeit in irgendeiner Form zu problematisieren ist, die Femizide und eben den ihnen zugrunde liegende Normalität von partnerschaftlicher Gewalt auch als strukturelles Problem anerkennen. Und dementsprechend klammern wir natürlich einen Großteil von Männlichkeiten aus, weil nämlich die meisten Männer sind keine linken Männer. Trotzdem sind linke Männer immer noch Männer. Und genau diese Sache, dass linke Männer immer noch Männer sind, dem wollen wir mal ein bisschen auf den Grund gehen. Was heißt das denn? Was ist denn das Männliche der linken Männer?
Ja, this podcast loves Widersprüche und das scheint ein zentraler Widerspruch zu sein, der sich durch sämtliche linke Strukturen zieht. Und mit diesem Widerspruch befasst sich auch das Buch der Autorin und Podcasterin Lenzi Schmidt. Ihr Erstlingswerk, Ich als Feminist, 70 Dinge, die wir von Männern nicht mehr hören wollen. Also genau mit dieser Thematik. Warum sind Männer eigentlich Feministen?
Genau, sie hat eine Einleitung in dem Buch und dann zählt sie ihm 70 Dinge, die sie von Männern nicht mehr hören will, auf. Und das Erste, was sie von Männern nicht mehr hören will, ist Ich als Feminist. Und sie legt eben in diesem ganzen Kapitel den Verdacht nahe, dass es Männern beim Feminismus in endgültiger Konsequenz darum geht, Frauen flachzulegen. Und das klingt auch relativ nachvollziehbar, wenn man das so liest.
Versteht mich nicht falsch, Jungs. Es ist super, dass ihr Feministen seid, aber was geht mich das an? Was willst du mir sagen? Das klingt oft so, als würdet ihr mir mit Stolz von eurem Ehrenamt erzählen. Wisst ihr, was wir uns eingebrockt haben, als wir Männern gesagt haben, dass auch sie Feministen sein können? Wir haben ihnen das perfekte Werkzeug gegeben, sich moralisch reinzuwaschen. Wirklich, wer einen Satz mit Ich als Feminist anfängt, der gehört zu diesen vermeintlich reflektierten Männern, die dir sagen wollen, dass sie die geilsten sind. Denn direkt zuzugeben, dass man sich für den Größten hält, das wäre ja toxisch. Und toxisch hat man sich ja gemeinsam mit der Therapeutin rausgelobotomiert.
Und das Buch von Lenzi ist auch auf viel Zustimmung gestoßen. Es war auf Instagram zeitlang sehr präsent. Viele Frauen haben sich eben positiv über das Buch geäußert, haben wiedergegeben, dass sie sich auch in dem Buch wiederfinden. Und es gab dann eben auch auf Instagram eine Kritik an ihrem Buch, und zwar vom ebenfalls Podcaster und Autoren Ole Liebe, der das Buch, Zitat, kritisch-solidarisch rezensiert hat. Und ja, mit diesem Happening.
Nachdem Ole Liebe seine Kritik in Videoform auf Instagram veröffentlicht hat, hat einen Tag später Lenzi eine Antwort auf die Kritik ebenfalls in Videoform veröffentlicht. Und das war ein sogenanntes Olay. Also ein Olay, das ist, so nennen meine Freundinnen dich das auf Türkisch, nennt sich das Happening, oder? Ja. Und das wurde, genau, auch sehr lebhaft im Don't Read Theory Discord diskutiert. Und genau, lasst uns einfach mal reingehen
und
in diesen Beef.
Und der Main-Punkt mehr oder weniger in der Rezension von Ole Liebe war, dass ihn das Buch traurig gemacht hat. Er hat immer wieder betont, dass es ihn so traurig zurückgelassen hat und er sich mehr gewünscht hätte. Und
ihn hat traurig gemacht, das, was dem Buch fehlt, ne? So, das, genau. So ein bisschen. Das ist, dass er die Idee, dass er den Ansatz gut findet, aber
mir hat gefehlt, dass das Buch diese persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse nochmal theoretisch einholt, zusammenfasst. Wahrscheinlich hat ihm auch die ein oder andere wissenschaftliche Studie gefehlt.
Er hat auch nochmal diese letzten Seiten des Buchs aufgegriffen, in denen die Autorin nochmal auf ihre eigene Erfahrung aus partnerschaftlicher Gewalt nochmal expliziter reingeht, und er hätte sich gewünscht, dass da mehr von gewesen wäre. Das war so, da liegt das Potenzial in diesem Buch drin. Ne? Genau, und es macht ihn traurig, dass dieses Potenzial nicht zur Entfaltung gekommen ist.
Und in dem Video, das Lenzi Schmidt dann veröffentlicht hat, ist sie eben auf diese Rezension drauf eingegangen und hat vor allem sehr stark betont, dass das Buch eben nicht geschrieben wurde für Ole und dass Ole Liebe sich gut fühlt, sondern dass Frauen sich verstanden fühlen. Und dass eben auch diese Selbstüberschätzung, dass das Buch für Ole wäre, zeigt, dass Ole eben kein echter Feminist sei, sondern den Feminismus vor allem für seine eigene Reichweite nutzen würde und vor allem auch durch sein sich feministisch nennen, seine männliche Machtposition stabilisiert. Und damit, das hat Lenzi in dem Video auch mehrfach gesagt, ist Ole Liebel eigentlich genau der Typ Mann, den sie in ihrem Buch auch immer wieder kritisiert.
Und klar, er weiß natürlich besser, was Feminismus ist, als wir Frauen, die ihn seit Jahrhunderten erkämpfen und heute noch unter dem Patriarchat leiden. So ein Mann gibt dir dann ungebetene Nachhilfe wie ein Grundschullehrer, der dir erklärt, warum du den Feminismus einfach nur falsch anwenden würdest. Und mein Lieblingsmoment ist der, wenn er seine feministischen Positionen als Waffe benutzt, um dich niederzumachen. Da merkst du plötzlich, dass es nie um Gleichberechtigung ging, sondern darum, dass er sich ein cooles Accessoire zugelegt hat. Feminismus als Lifestyle, Feminismus als soziales Kapital, Feminismus, um Geld zu verdienen. Basically hat Lenzi den gesamten Konflikt zwischen ihr und Ole vorweggenommen.
Genau, und dementsprechend war auch das Buch in dem Konflikt nochmal sehr präsent, weil eben genau im ersten Kapitel des Buches eigentlich auch irgendwie schon so der Hint gewesen wäre an Ole Liebe, seine Kritik vielleicht ein bisschen anders zu formulieren und eben nicht über seine eigene Emotionalität zu kommen oder auch nicht irgendwie über das, was er von dem Buch erwartet, sondern eben auch konkret vielleicht eher mal: Hör dir das einfach mal an und lass es auf dich wirken und setz dich damit auseinander und nicht mach was draus. Ich glaube, das ist auch eben so. Diese erwartete Passivität wäre auch so eine Sache, die, glaube ich, von Lenzi Schmidt immer wieder auch von Männern gefordert und erwartet wird, dass eben Männer zuhören und den Frauen den Raum im Feminismus geben, wie sie auf Instagram, aber auch in dem Buch natürlich selber schon immer wieder betont hat.
Ja, oder eine Sache, die du ihm vielleicht auch empfehlen könntest, wäre vielleicht, lehn dich einfach zurück und kiff ein bisschen, statt irgendwelche Texte zu schreiben als Antworten, oder? Ist das nicht so, wenn in den Phasen, in denen du weniger gekifft hast, dass du dich zu sehr in die eigene
Zu sehr als kritischer Kritiker aufgespielt habe und zu sehr das Bedürfnis gehabt, mich zu allem zu äußern und nicht irgendwie einfach mal Dinge laufen lassen, Dinge akzeptieren und einfach mal gönnen. Ich glaube, das ist ein ganz starkes Stichwort, einfach mal gönnen.
Genau, also ich fand diesen Konflikt wirklich bezeichnend und der hat ja genau das zum Vorschein gebracht. Und dementsprechend fand ich es schade, dass Lenzi das ihr Video runtergenommen hat. Und dass genau diese strukturelle Ebene, die sich in diesem Konflikt zwischen diesen zwei Einzelpersonen, Content-Creatern, AutorInnen zeigt, nicht weiter ausdiskutiert werden konnte. Aber dafür ist Don't Read Theory dabei, der Recyclinghof linker Diskurse. Wir wühlen in den Mülltonnen. Wir schnüffeln und wühlen in den Mülltonnen und upcyclen das und verkaufen es dann in Friedrichshain auf dem Flohmarkt.
Jeden Sonntag um 9 Uhr am Boxy findet ihr unseren Stand.
Und es gibt auch Hummus und Falafel.
Diese ganze Debatte, die eben da nicht zu tragen gekommen ist, weil eben der Konflikt dann privat gelöst wurde, was auch nochmal... Es ist natürlich verständlich, dass der Konflikt auch privat gelöst wurde. Die beiden kannten sich vor dem ganzen Konflikt auch schon und die sind auch miteinander bekannt, befreundet, wie auch immer. Und es ist auch okay, dass man Dinge privat löst. Aber es gibt eben diese Doppelrolle als öffentliche Person, als Influencer. Und so sehr ich das auf einer persönlichen Ebene nachvollziehen kann, wenn es da so eine Lösung gibt und man irgendwie sich aussprechen kann, so schade ist das natürlich dann auch für den Diskurs, weil eben Dinge nicht ausgesprochen werden können, weil die strukturelle Ebene eben zurückbleibt, weil die strukturelle Ebene lässt sich privat nicht lösen, die lässt sich nur in einer öffentlichen Debatte analysieren.
Die strukturelle Ebene wird quasi verschlungen von dieser privaten Ebene und ja, da war halt einfach eine Möglichkeit und ich glaube, wenn man sich, gerade wenn man sich inhaltlich in diesem feministischen Kontext bewegt, kann man ja vielleicht auch so ein Verständnis voneinander haben von, okay, irgendwie... Lass uns mal zu Ende gehen, diesen Weg, den wir hier gerade jetzt irgendwie angefangen haben. Aber die Frage ist ja, warum das nicht ging. Und ich glaube, es ist halt so ein grundsätzliches Misstrauen von Feministinnen, von Frauen gegenüber Männern und auch gegenüber Männern, die sich als feministisch positionieren. Und jetzt kommen wir wirklich zu dieser, der Punkt, dem Punkt unserer Folge und bewegen uns jetzt weg vielleicht von diesem Beef etwas. Woher kommt dieses Misstrauen, mit dem kokettiert wird von Feministinnen gegenüber Frauen, aber worunter auch viele Frauen real leiden, dass sie ihren Genossen, Partnern, Brüdern, Vätern nicht vertrauen können.
Und ich glaube eben, als Marxist, der ich bin, dass der Grund, dass sie eben den Männern nicht trauen können in ihrem Feminismus, wirklich der ist. Wenn man den Begriff des Interesses betrachtet, dann geht es eben darum, verschiedene Gruppen haben ein verschiedenes Interesse, weil sie ihre eigene Position verbessern wollen. Das Klassische ist eben immer im Standardmarxismus, dass das Proletariat ein Interesse am Sozialismus hat. Und Frauen haben natürlich ein Interesse am Feminismus, weil der Feminismus verbessert ihre Lebenssituation. Männer haben hingegen viel mehr ein Interesse an sowas wie Incels oder anderen Männerbünden, weil das eben ihre gesellschaftliche Position stärkt. So wie das Bürgertum als herrschende Klasse kein Interesse am Kommunismus und Sozialismus hat, haben Männer eigentlich auch kein Interesse am Feminismus, der ihre Position als herrschende Klasse schwächt. Und genau das wäre so meine Meinung nach genau dieser Ursache, warum eben Frauen Männern da misstrauen, anders als eben anderen Frauen. Weil dass eine andere Frau irgendwie ihre eigene Situation verbessern will, ist nachvollziehbar, das glaubt man irgendwie. Aber warum...
Sollte ein Mann seine Position verschlechtern, indem er Feminist ist.
Genau.
Und ich glaube, dieser Punkt des Verzichts wird oft herangezogen. Haben wir auch in anderen Debatten, zum Beispiel in der ganzen Klimadebatte, ne, persönlicher Verzicht. Aber ich glaube, dieser Verzicht ist eine Illusion oder kann wirklich nur super temporär aufrechterhalten werden und wird halt dann eben verworfen, sobald der Verzicht wirklich das Einbüßen von grundlegenden Privilegien und Zugängen bedeutet.
Spätestens in der Krisensituation. Ich glaube,
in der Krisensituation, ja.
Ich glaube, der Verzicht ist aufrechterhaltbar, wenn halt irgendwie es irgendwie läuft. Man isst gerne Bio-Ökoprodukte, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, und hat auch so einen narzisstischen Mehrwert natürlich auch draus, irgendwie auch so als Mann, der Feminist ist, fühlt man sich anderen Männern überlegen. Das gibt einem natürlich auch was. Aber wenn es dann halt mal wirklich hart auf hart kommt und irgendwie das Geld auf dem Konto ist knapp, dann geht man auch nicht mehr im Bio-Ökomarkt. Und wenn man halt eben wirklich merkt, dass man irgendwie...
Aber weißt du, was das ist? Der Moment, wo alle Veganer gebrochen sind, ist, du bist in irgendeinem Kaff, du hast richtig Hunger. Du findest einfach nichts, du hast keinen Bock, ein trockenes Brötchen zu essen und du holst dir halt keine Ahnung in dem Moment. Und es ist so, this is where we lost a lot of brothers and sisters.
Mein Vegetarismus hielt auch genau bis eine betrunkene Nacht, als ich so 16, 17 war, an einem Bahnhof in der Provinz in Süddeutschland, wo ein McDonald's in der Nähe war. Und so Pommes befriedigen einfach nicht ansatzweise so, zumal auch die Pommesmaschine, die Pommes richtig eklig waren, aber so Nuggets. Und damals gab es noch keine veganen Nuggets.
Aber sorry, du hast nur bis 16, 17 durchgehalten. Das ist...
I'm weak.
You are weak.
I'm weak. Ich hab ganz viele Essensidentitäten gehabt. Die habe ich alle nur ein paar Monate durchgehalten. So, ich habe sehr wenig, sehr lange durchgehalten. Das ist auch Teil dieser ganzen Situation.
Mal schauen, wie du durch diese Folge durchhältst.
Und um eben quasi in diesem Interessensbegriff weiterzugehen, das heißt eben, wir leben in einer Tauschgesellschaft. Das heißt, die Tauschlogik ist das Dominierende. Man kann die Dinge nur so lange tun, solange man auch was davon hat, weil man eben begrenzte Ressourcen hat. Und man muss irgendwie auch haushalten mit den Dingen, die man tut, aufgrund dieser begrenzten Zeit. Und dementsprechend in der Krisensituation, wenn es einem nichts mehr bringt, lässt man es eben sein. Und ich glaube eben auch, dass aus der affirmativen Annahme dieser Logik heraus, auch dieses ganze liberal-feministische Werben für den Feminismus, der Versuch, Männern den Feminismus schmackhaft zu machen, auch eben kommt. Und dem zu sagen so, haha, wir müssen den Feminismus so gestalten, dass Männer mitmachen, wir müssen ihnen was anbieten, wir brauchen ein Angebot, etwas, das sie reizt.
Ja, das schreibt ja dann auch wieder Lenzi Schmidt in ihrem Buch ganz am Anfang. Was haben wir uns eingebrockt, indem wir den Männern gesagt haben, ihr könnt auch Feministen sein. Juhu, it's a party. Und ja, ich glaube vor allem dieser Millennial-Feminismus, mit dem wir sozialisiert sind, ich nenne ihn auch so Buzzfeed-Feminismus.
Why we all should be feminists.
Yeah, why we all should be feminists ist, war gekennzeichnet für so Werbeaktionen und nicht hin. Das ist auch so diese Obama-Ära ist so voll davon geprägt. Ne, Obama ist es auch dieser Typ, der vom Feminismus krass profitiert hat. Dieser agile, urbane, sexy President.
Mit einer starken Frau, die eben nicht einfach nur als Anhängsel da ist, sondern wirklich viel mehr auch als eigene politische Person auftritt und eben nicht nur in so Charity-Bereiche abgeschoben wird, was diese klassische First-Woman-Rollen eben waren. First-Lady-Rollen eben waren. Genau, und in diesem Werben für Männer, für den Feminismus, gab es eben so verschiedene Argumente. Es gab eben, dass es gut für den Arbeitsmarkt ist, dass eine friedlichere und damit auch zukunftsfähigere Gesellschaft möglich ist. Ganz viele Studien haben das dann noch immer belegt, inwiefern irgendwie Female Bosses und gleichberechtigte männliche und weibliche Chefetagen das Arbeitsklima verbessern. Natürlich auch immer wieder besserer Sex war auch immer ein Argument, der verkauft wurde. Wir alle haben besseren Sex, wenn wir gleichberechtigt uns auf Augenhöhe begeben.
The orgasm gap needs to be closed. Das ist so diese Ebene, auf der so kollektiv davon profitiert wird, aber diese Logik wurde noch weiter geführt, dass halt wirklich auch Männer explizit einen Vorteil vom Feminismus haben. Also eben, dass Männer eben auch Opfer des Patriarchats sind, eben wenn sie nicht den sogenannten Alphas entsprechen, sondern...
Quasi Jungs, die schlecht im Sportunterricht waren.
Genau, und da halt eben auch Gewalterfahrungen im Patriarchat gemacht haben und so die auch psychische Verstümmelung von Männern, ne, Männer müssen auch mal weinen können. Und auch dieser ganze Väterdiskurs. Wie kann man präsenter, hier dieser, ja, es gibt eine ganze Riege an Influencern und Autoren und Content-Creatern, die man jetzt aufzählen könnte, die damit auch gut.
Genau, und ich glaube halt, dieser ganze Vaterdiskurs ist quasi wirklich auch immer diese so, mein Vater hätte es gut getan, wenn er schon Feminismus gekannt hätte, weil dann hätte er auch über sein Leiden reden können, hätte nicht so stark sein müssen. Also ganz vorne, Aishe Güls persönlicher Lieblingsrapper, Upsilon, Mein Baba hat einen starken Rücken, der schleppt viel mit sich rum bei Nacht. Ich wünschte, er wäre ein bisschen schwächer, dann hätte sie ihn nicht kaputt gemacht. Also das Zulassen von Emotionen wirklich auch als Gewinn für den Vater oder im weiteren Sinne auch irgendwie das Zulassen von feministischen Diskursen und das Akzeptieren von feministischen Talking Points dann eben auch als eine Art Therapie, um als Mann wirklich auch irgendwie besser mit seinem emotionalen Leiden umgehen zu können. Das war eben auch so ein wirklich großes Versprechen. Es ist wirklich auch Feminismus als Therapie.
Ja, und von dort abgeleitet dieser toxische Männlichkeit und Unlearning, Männlichkeit oder wie auch immer als konkretes Therapieangebot, so ein Durchlaufprogramm. Das ist so meine kognitive Dissonanz, die ich erlebe und auch bei anderen Freundinnen wahrnehme. Einerseits gibt es schon auch, also wir soll jetzt sich nicht anhören, als ob wir das nie so, als ob das nicht auch unser Standpunkt wäre, dass irgendwie alle feministisch sein sollten oder sich irgendwie mit Feminismus auseinandersetzen sollen oder sich irgendwie dazu bekennen sollen. Aber genau, einerseits ist das der Tenor, der Standpunkt, aus dem viele feministische Debatten geführt werden. Und gleichzeitig ist dann natürlich in Fällen, wo es eben um sexuelle Gewalt geht, wo es um konkrete Täter im Umfeld geht, kommt dann immer wieder dieses Yes, all men. Oder alle Männer können potenziell Täter sein oder Männer schützen Täter. Und diese beiden Positionen, die ja irgendwie widersprüchlich sind, nämlich Feminismus ist für alle da und Männer sollten auch feministisch sein, versus alle Männer profitieren vom Patriarchat, diese beiden Sachen werden so nicht zusammengedacht oder gefühlt.
Der Widerspruch wird nicht wirklich auch, also es wird nicht in genau diesen Widerspruch reingegangen, ja. Sondern es ist häufig auch so ein Switchen. Und das ist ja auch total nachvollziehbar. Also es ist ja total nachvollziehbar, dass man irgendwie den Anspruch hat, dass alle Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, Feministen oder Feministinnen sind. Das ist ja irgendwie völlig nachvollziehbar. Und es ist auch nachvollziehbar, dass man eben auch aus Angst vor sexueller Gewalt, partnerschaftlicher Gewalt, eben auch Männern erstmal prinzipiell misstraut. Das sind beides nachvollziehbare Positionen, die auch gar nicht irgendwie jetzt in Abrede gestellt werden sind. Aber es ist eben wirklich so spannend, wie können die denn gleichzeitig existieren? Was heißt denn das auch, dass die gleichzeitig existieren? Und wie kann man auch mit diesem Widerspruch umgehen? Stattdessen ist es halt so eine Pendelbewegung. Es ist mal mehr das eine, mal mehr das andere und eben nicht diese permanente Gleichzeitigkeit wird betrachtet. Und ich glaube eben, dass halt genau, um auch diesen Widerspruch zu verstehen, macht es eben Sinn, sich auch mit Männern auseinanderzusetzen. Weil das ist ja auch eine große Kritik, die es von einigen Akteurinnen und Akteuren der Geschlechterforschung eben gibt, dass Geschlechterforschung am Ende sich mit der Frau und dem weiblichen Geschlecht auseinandersetzt, aber gar nicht mit dem männlichen Geschlecht. Und da gibt es eben auch gar nicht so lange schon diese Ansätze dagegen. Und sich wirklich anzugucken, wie funktioniert denn Männlichkeit, hilft eben auch, diesen Widerspruch eben zu erklären und eben zu verstehen, dass ein Mann in einem Moment als Genosse erscheinen kann, weil er eben vielleicht selber auch irgendwie von Männern Gewalt erfahren hat, weil er eben Linker auf dem Dorf war, weil er als Punker irgendwie mal an Nazis in der ostdeutschen Provinz geraten ist. Füge diese Liste fort, Migrant natürlich auch irgendwie.
Auch die Erfahrung, die viele Männer mit ihren Vätern machen.
Genau, dass eben all diese Erfahrungen von männlicher Gewalt auch einen Mann berührt und treffen und er dementsprechend auch eine Abneigung gegenüber das Männliche haben, gleichzeitig eben er natürlich trotzdem von der männlichen Herrschaft profitiert. Und da gibt es eben von Raven Connell, auf den sich auch Rolf Pohl viel bezieht, eben dieses Konzept der hegemonialen Männlichkeit, das eben genau das sehr gut erklären kann. Nämlich, unter hegemonialer Männlichkeit ist ein jeweils dominierendes Männlichkeitsideal zu verstehen, das historisch wandelbar ist, viele gesellschaftliche bedingte Abstufungen bzw. Varianten aufweist und das immer wieder in Konkurrenz zu alternativen Männlichkeitskonstruktionen tritt.
Ich glaube, unter hegemonialer Männlichkeit, genau, gibt es eben diese verschiedenen untereinander konkurrierenden Männlichkeitstypen und dementsprechend eben auch marginalisierte Formen von Männlichkeit, wie zum Beispiel migrantischer Männlichkeit oder queerer Männlichkeit oder...
Oder halt auch einfach nur, also es kann auch in manchen Situationen, weil es total banal ist, auch einfach sein, dass halt irgendwie man, ja, je nachdem wie halt die Klickenbildung in der jeweiligen Schule oder auch, also man muss glaube ich da wirklich auch in diesem Adoleszenz, Ort der Schule reingehen, dass ja wirklich in der Schule einfach Klickenbildung sind. Und wenn da halt irgendwie in der Schule halt die eine Jungsgruppe sind halt die coolen, dann ist halt deine Jungsgruppe halt die uncoolen. Dann wirst du halt irgendwie für deine Männlichkeit irgendwie geschämt, obwohl irgendwie 10 Dörfer weiter die Männlichkeit deiner Jungsgruppe genau die starke, dominierende Männlichkeit wäre. Und das ist wirklich eben auch so eine Erfahrung, die, glaube ich, auch viele linke Männer in einer Form gemacht haben, die irgendwie eine Form von Ausgrenzung auch erlebt haben, auch wenn sie nicht so existenziell war wie die Ausgrenzung von Frauen.
Genau, und da kommen wir halt zu dieser auch, also zu einem, diesem doppelten Hegemoniebegriff, denn es gibt einmal eine hegemoniale Männlichkeit innerhalb einer Männlichkeitsökonomie, keine Ahnung, in der Kultur, aber es gibt eben auch die männliche Vorherrschaft und das dass das hegemoniale Geschlecht ist, gesellschaftlich, historisch, mit dem Patriarchat.
Wenn man das mit so radikal-feministischen Begriffen übersetzen würde, wäre es ja wirklich so, es gibt die herrschende Klasse der Männer und innerhalb dieser herrschenden Klasse gibt es halt auch Konflikte um die Herrschaft in der herrschenden Klasse. Aber eben alle Männer, alle Männlichkeiten profitieren von dieser patriarchalen Dividende. Sie profitieren davon, dass sie Männer sind, davon, dass sie eben keine Frauen sind. Und das ist eben diese Gleichzeitigkeit von Leidenserfahrungen, von Marginalisierungserfahrungen, aber gleichzeitig vom Patriarchat profitieren, die eben genau in diesem Widerspruch steckt, den wir vorher eben auch behandelt haben.
Und für diese Folge und für uns befassen wir uns halt mit Männern, die in dieser Männlichkeitshierarchie eben keine Alphas sind. So gesehen, also diese linken Männlichkeiten, und wenn wir darüber sprechen, über feministische Männer, dann sprechen wir eben über Männer, die sich halt auch irgendwie in diesem hegemonialen Männlichkeitsfeld bewegen und da auch konkurrieren und auch, genau, und genau, wir besprechen in dieser Folge nicht, also schon auch Männer, die sich dezidiert von einem auf Dominanz gebaren, aufbauenden Männlichkeit distanzieren. Und da zählen wir mal so ein paar auf, die wir kennen.
Vielleicht kurz da noch vorweg für diese Typen und Verhaltensweisen. Das sind natürlich alles irgendwie so schablonenhafte Sachen und die unterscheiden sich auch nicht gegenseitig. Ich glaube, es ist eben auch ganz wichtig, wenn man auch diesen Begriff Alpha, wie wir ihn gerade verwendet haben, das ist keine Identität, sondern das ist eine soziale Rolle, die man in einem bestimmten Kontext einnimmt. Und deswegen ist auch dieses Konzept dieser männlichen Hegemonie so gut, weil eben auch es muss nicht immer die gleiche Männlichkeit hegemonial sein. Das kann sich auch ändern, was die gegenwärtige hegemoniale Form der Männlichkeiten ist, weil es eben einen Konkurrenzkampf gibt. Und auch so sind diese ganzen Typen und Verhaltensweisen natürlich kontextabhängig und die können sich auch ändern. Und derselbe Mann kann in dem einen Kontext die eine Rolle haben, in dem anderen Kontext die andere Rolle haben und natürlich auch seine Rollen verändern.
Genau, in dem einen Kontext kann der eine Typ ein Loser sein und in dem anderen kann er ein Player sein. Und da kommen wir schon zum ersten Typen, nämlich der Typ kritische Männlichkeit, also die Typen, die sich so dem Spektrum kritische Männlichkeit oder auch Ally zuordnen würden. Und das ist so ein Spektrum, angefangen bei El Hotzo bis hin in so eine Pipeline zu einer queeren Männlichkeit Richtung Ole Liebel.
Und das sind eben Männer, die aktiv auf einer Suche nach einer wenigen bedrohlichen Form von Männlichkeit sind und dabei eben auch oftmals motiviert von eigenen Ausgrenzungserfahrungen, wie beispielsweise Homophobie, unter der eben Ole Liebe gelitten hat in seinem Dorf in der Rheinland-Pfalz. Und das ist auch zum Beispiel das, was ja auch in diesem Roman von El Hotzo eben auch so passiert, wenn er diese verschiedenen Männlichkeitstypen irgendwie macht, dann ist es ja so ein bisschen, er sucht dann eben nach dem nicht bedrohlichen Männlichen, nach dem irgendwie Männlichen, das nicht im Widerspruch zu einer Anerkennung von Frauen steht. Und das ist so die zentrale Motivation dieser Männlichkeit.
Ja, dann gibt es auf jeden Fall in den Szenen, in denen ich unterwegs war, so Typen, die haben wir so Theorie, Hedonismus und Kunstboys getauft. Und
so Typen, die auch sehr häufig Genossen von mir waren, sind wir mal ehrlich.
Typen, die schon die ein oder andere Nacht mit Valentin verbracht haben. Und das sind Männer, die sich aber der eigenen Mannwerdung entziehen möchten, die sich dem so verweigern, was ja auch erstmal eigentlich so sympathisch ist.
Es gibt da von Martin Büsser, ein mittlerweile verstorbener Pop-Theoretiker, auch so diese Idee von Jungs bleiben, Männern, die quasi nicht diese volle männliche Zurichtung gehen und eben Jungs bleiben. Und das äußert sich dann eben sehr häufig in so einem Hang zum Ästhetischen, aber auch in sowas Antisozialem und Destruktiven im hedonistischen Lifestyle und eben auch teilweise eben auch in so einer Verneinung des eigenen Körpers. Also eine Flucht in das Geistige, Ästhetische, Theoretische dann natürlich auch.
Und dann gibt es so einen Typen, den hat meine Schwester Everybody's Boyfriend genannt. Und das ist der Genosse, der einfach, der ist nicht flirty oder so, aber der fragt einfach alle Frauen, wie es denen geht. Und ist halt so sehr kommunikativ, also so chillt viel mit Frauen. Genau, viele Frauen haben das Erlebnis, schon mal mit ihm geflirtet zu haben, aber irgendwie können sie es auch an nichts festmachen, weil er jetzt kein Macker ist. Und wir haben es getauft mit der, er fragt einfach die Frauen, wie es ihnen geht und weil das Männer so grundsätzlich eher wenig machen.
Und es sind da, glaube ich, aber auch konkret eben halt auch Männer, die nicht aufreißen, aber aufgerissen werden
ja,
wollen.
Ja, das ist es.
Das ist Männer,
die nicht aufreißen.
Das ist wirklich auch so Männer, die auch schon die Erwartung haben, aufgerissen zu werden, aber eben keine Moves machen. Und auch so fast schon auch irgendwie so eine politische Identität daraus ziehen, dass sie keine Moves machen, was dann auch in so einer gesteigerten Form, glaube ich, dann auch in so eine Submissive Sexuality geht.
Ja.
Und da muss ich eben daran denken, eine Freundin von mir hat mal so einen Typen gedatet, die waren auch nur auf einem Date und es war auch ziemlich lame und er meinte dann halt auch eben so, warum ist es total normalisiert, dass ein Mann beim ersten Date eine Alte durchs Zimmer fickt, aber wenn er sich selbst ins Gesicht pissen lässt, dann ist das völlig, wird das problematisiert. Ich bin devot aus politischer Überzeugung. Und das ist, glaube ich, diese gesteigerte, kinky Form, die aber in diesem Typ Everybody's Boyfriend natürlich auch schlummert und drinsteckt.
Und wir schließen die Liste ab mit meinem geschätzten Kollegen Valentin. Und zwar dem OG Pick-Me-Boy.
Genau, Pick-Me-Boys, das sind Männer mit vielen weiblichen Freundinnen, die ganz tief one of the girls sein wollen. Und dann eben gerne auch über andere Männer lästern.
You are one of the girls. Like, das ist halt die Sache. Du willst nicht one of the girls sein. You are one of the girls in dein, also so in your heart. We just have to realize it.
Ja.
Und jetzt mal, also weg von diesen Stereotypen-Charakterisierungen. Ich hoffe, die Männer, die sich jetzt angegriffen fühlen, können es uns verzeihen. We don't mean it like that. Aber als Frau, wenn ich über gewisse Männer aus der Szene nachdenke oder auch wenn ich diese Typen halt so zeichne, es hinterlässt dieses Feeling of Uncanniness. Also Männer, also linke Männer sind mir uncanny. Also so, ich lehne vielleicht Männer an sich ab, aber dann gibt es ja linke Männer und die lehne ich vielleicht nicht ab, aber die sind mir auf irgendeine Form unheimlich. Da ist etwas, das scheinen Frauen zu spüren. Das weckt ein Misstrauen. Und dieses Misstrauen, und ich glaube, dass dieses Misstrauen, dass wir Frauen, da etwas auf der Spur sind, das sich Männer nicht eingestehen können. Und nämlich, genau, um es nochmal zu sagen, dass eben der Feminismus im Widerspruch zum männlichen Interesse steht.
Und da würde ich sogar noch hinzufügen, ich glaube auch eben auch, es gibt auch nicht den Raum, um wirklich diese Uncanniness auszuformulieren, weil nämlich ja auch man ja auch nicht die ganze Zeit den Genossen sagen will, dass man ihnen misstraut, weil man wünscht sich ja eigentlich auch deep down, dass die Boys das ernst meinen mit ihrem Feminismus. Es ist ja auch irgendwie eine Sache, man will das ja auch nicht. Du willst ja auch nicht, dass deine Genossen dumme Männer sind, sondern du hast ja die Hoffnung, dass sie halt irgendwie korrekt sind. Und ich glaube, das ist auch irgendwie, sorgt auch dafür, dass es dann eben wirklich nicht so diesen Raum gibt. Plus, dass man auch ehrlich sein muss, ich fühle mich auch immer hart angegriffen, wenn Frauen mir meinen Feminismus nicht abkaufen. Dann stützt mich immer eine tiefe Identitätskrise und ich gehe erstmal nach Hause und weine.
Ich glaube, dieses Unheimliche oder auch dieses Unverständnis, warum Männer Feministen sein sollten, äußert sich in diesen absurden Fantasien, die antifeministische Männer über feministische Männer haben. Denn für antifeministische Männer können sich feministische Männer nur als so eine Cuckolds vorstellen, aber so richtig fetischisierte, also ist eine BDSM-Fantasie, Feminist zu sein. Und genau mit diesem Albtraum spielt ja Ikimel.
Ich mach dich zu meinem Wow-Wow.
Und es ist ja also so keine, also es ist mir nochmal nach der Ikimel-Folge nochmal klar geworden, auch nochmal über Ikimel, also wie sehr Ikimel verachtet und skandalisiert wird für dieses, ich mach ihn zum Wow-Wow. Und dann hat sie auf einem Konzert auch irgendwie einen Fan wirklich in so einen Käfig gesperrt.
Das war so lustig, weil dieser Typ hat ein T-Shirt an. Ich weiß nicht mehr, was auf dem T-Shirt draufsteht, aber Flair dachte, dass auf diesem T-Shirt Flair draufsteht und Flair ist so abgegangen und Flair hat einfach den Untergang des Abendlandes beziehungsweise den Untergang des Hip-Hops gemacht und oh,
ja.
Flizzy.
Ja, und es ist genau diese Uncanniness und dieses Misstrauen, was es einem auch fast schon verbietet, darüber zu sprechen, weil es so destruktiv scheint, es auszusprechen. Und deshalb findet es seinen Ausdruck halt in erster Linie in persönlichen Konflikten. Das haben wir auch im Podcast. Also ich hatte schon damit zu strugglen, dass so manche Hater haben das so gezeichnet, als ob du so auf meinem Ticket, also du, Valentin, so auf meinem Ticket mein Approval so bekommst und auf dieser Welle so reitest. Und das hat mich getroffen, verwirrt und hat auch also dazu geführt, dass, also ich habe schon auch ein grundsätzliches Misstrauen oft dir gegenüber und es ist extrem schwer für mich, das anzusprechen, also weil es so bedrohlich auch ist für unsere irgendwie
Zusammenarbeit.
Ja, zu unserer Zusammenarbeit, für unsere Freundschaft und ich habe das nicht nur mit dir, ich habe das auch mit anderen, also es gibt schon auch das Misstrauen gegenüber linken Männern äußert sich auch krass in einem Neid von Frauen, in einem Nichtgönnen von Frauen gegenüber ihren männlichen Kollegen, Genossen.
Ich glaube, das äußert sich halt auch ganz krass in so Beziehungen einfach eben, dass man irgendwie dann natürlich irgendwie, nachdem man eine Weile halt mit einem Mann zusammen ist, dann halt auch doch irgendwie realisiert, dass er vielleicht männlicher ist, als man sich am Anfang eingestehen sollte und halt viel mehr so Aspekte irgendwie vorkommen und man dann halt natürlich auch verständlicherweise auch einfach misstrauisch wird, weil dann natürlich auch irgendwie sich diese Erfahrung, die man mit anderen Männern gesammelt hat, man sammelt halt ähnliche Erfahrungen mit seinem Freund und die mögen viel weniger krass sein, aber sie schlagen eine ähnliche Kerbe und das zeigt dann halt eben auch genau halt in diesen Widerspruch, in dem man sich auch als feministische, heterosexuelle Frau befindet, den wir dann ja auch bei der ganzen Ikimel-Thematik auch irgendwie behandelt haben. Und das ist ja auch nachvollziehbares Misstrauen. Natürlich auch Freundschaften ist ja auch irgendwie so ähnlich, dass man sich jetzt fragt, okay, musste der das jetzt machen, was er gemacht hat?
Und in der Hinsicht, ich finde das so krass, weil dieser ganze Ablauf des Konflikts zwischen Lenzi und Ola auf Instagram spiegelt das nochmal wieder. Weil Lenzi hat ja zunächst Oles Kritik dankend geteilt, es nennt sich solidarische Kritik und das war ja genuin und dann einen Tag später hat sie dann ihre eigene Kritik an Oles Kritik formuliert und ich glaube, für viele kam das als Widerspruch rüber. Wie kann man erst eine Kritik dankend aufnehmen und dann einen Tag später sagen, basically fuck you? Aber ich finde das gar nicht widersprüchlich, denn wie gesagt, was wir jetzt schon öfter gesagt haben, wir wollen Männern vertrauen, wir müssen denen vertrauen, um irgendwie klarzukommen, um politisch arbeiten zu können, um Beziehungen zu führen und so weiter und so fort. Und es hat halt wirklich erst vielleicht die Bestätigung von auch anderen Frauen gebraucht, um diesem komischen, weirden Gefühl, was man hat von, der nimmt mich nicht ernst. Und es ist ja auch so, diese in Anführungsstrichen solidarische Kritik von Ole war halt, der hat halt das Buch nicht ernst genommen. Der hat sich nicht getraut zu sagen, dass er das Buch nicht gut findet und hat das in so super blumigen Worten dargestellt und das hat ja dann seinen Höhepunkt in diesem "Es macht mich traurig" gefunden.
Und das war auch an dieser Debatte auch diese, die auch so völlig dann falsch lief, weil dann wurde auch teilweise Ole verteidigt mit irgendwie so, darf er sie jetzt nur nicht kritisieren, weil er ein Mann ist, weil das dann auch so war. Aber hätte er sie wirklich kritisiert wie er halt quasi auch Männer kritisiert, dann hätte er sie ja wirklich auch ernst genommen als irgendwie Subjekt, als handelndes Subjekt mit ihrem Buch. Und hätte nicht gesagt,
als so, schreibendes Subjekt.
Als schreibendes Subjekt. Ja, und hätte nicht irgendwie diese blumige Sprache und dass es ihn so traurig zurücklässt und er hofft, dass da irgendwie im nächsten Buch das so besser wird und so, ja, wirklich halt auch so infantilisiert in dem ganzen Ding. Und das zeigt ja eben, dass das nicht als Augenhöhe wahrgenommen wird.
Immer wenn Leute mir so begegnen mit irgendwelchen Wünschen an mich, die ich nicht ernst nehme und wo ich auch weiß, da steckt so low-key irgendwie ein Diss oder so nicht ernst nehmen, dann sage ich mal Inshallah. Inshallah. Mehr sage ich nicht. Ich bin immer so Inshallah und dann weiß man so, ich rede jetzt nicht weiter mit dir darüber. Ist okay. Ist okay.
Willst du auch das fetischisierte Bewusstsein überwinden? Willst du auch mit Adorno-Zitaten aus der Hüfte schießen? Willst du auch in 3 Tagen verstehen, warum alle Rapper Mütter ficken wollen? Dann komm in den Don't Read Theory Steady. Hier werden Theorie-Macker zu Theorie-Machern.
Komm in die Gruppe!
Genau. Dieses Misstrauen aber, da steckt etwas Doppeltes drin. Zum einen steckt im Misstrauen von Feministinnen gegenüber Feministen ein Misstrauen gegenüber deren Motivation. Aber ich denke, dass sich auch im Misstrauen das Gefühl einer grundlegend konflikthaften Sexualität und grundlegend konflikthaften männlichen Sexualität begründet. Und
lass mich raten, du hast in letzter Zeit viel Rolf Pohl gelesen.
Woher weißt du das? Oh mein Gott. I love it. I'm a fan. Okay, oh mein Gott. Ich.
The stage is yours.
Ja, wir haben genau in den letzten 2 Wochen habe ich Rolf Pohls Feindbildfrau, männliche Sexualität, Gewalt und die Abwehr des Weiblichen gelesen. Erschien im Jahr 2004. Und Rolf Pohl ist war Professor am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Hannover. Genau, und arbeitet mit psychoanalytisch-sozialpsychologischen Ansätzen zu Gewalt und Männlichkeit.
Und bei ihm geht es eben ganz krass darum, wie Männer überhaupt zu männlichen Subjekten werden. Also wie Männer im Laufe ihrer Jugend, Adoleszenz, Kindheit zugerichtet werden, dass sie eben erwachsene Männer werden. Also er behandelt genau diesen Prozess. Ich glaube, diese allgemeine männliche Subjektbildung sich anzuschauen, ist deshalb eben auch so wichtig, weil eben linke Männer, auch nicht heterosexuelle linke Männer, in einer Gesellschaft mit männlicher Hegemonie aufwachsen und dementsprechend die Anforderungen dieser männlich-hegemonialen Gesellschaft von klein auf spüren und an sie herangetragen werden. Und dementsprechend eben das Linkssein, das Feministsein viel später kommt erst. Das ist ja eine Sache, die eher in der Jugend oder noch Adoleszenz mehr oder weniger kommt, wenn man sich mit Sachen auseinandersetzt. Aber zunächst wächst man in einer ganz klaren patriarchalen Gesellschaft auf, in der eben auch diese patriarchale Zurichtung stattfindet. Und das lässt sich einfach nicht so dribbeln. Du kannst nicht einfach diese jahrelangen Prozesse austricksen, indem du halt 3, 4 Bücher liest und eine Therapiesession besuchst.
Ja, und das Wertvolle an Rolf Pohls psychoanalytisch-triebtheoretischer Theorie zu Männlichkeit ist, den Moment des Sexuellen und der Lust in der Männlichkeit und der Lust an Gewalt in den Fokus nimmt. Und dadurch kann er erklären, warum so etwas wie partnerschaftliche Gewalt primär Frauen betrifft und von Männern ausgeht, warum in Kriegshandlungen Massenvergewaltigungen von Männern an Frauen vorgenommen werden, warum das eben eine geschlechtsspezifische Gewalt ist, wo Täter, Opfer eben scheinbar vorprogrammiert ist. Und das ist halt das, was Rolf Pohl vor allem, also wie quasi aus einer grundlegend konflikthaften Sexualität, gerade bei Männern, es sich so entwickelt, dass ein Gewaltpotenzial, ein Hasspotenzial immer wieder zum Ausbruch kommt in Krisensituationen.
Und zentral ist dabei eben halt eben auch, dass in dieser männlichen Kultur, in der wir leben, es ein Versprechen für Männer gibt, dass sie über Sozialobjekte verfügen können. Und eben auch in diesem Versprechen mit den Männern eben aufwachsen, dass es eine Art Recht auf Sex gibt, notfalls eben auch durch Sexkauf. Und dieses Recht auf Sex ist ja dann auch das, was bei den Incels so zentral ist, wenn sie vom unfreiwilligen Zölibat reden. Und ich glaube eben auch, dass dieses Aufwachsen mit diesem Versprechen auf Verfügung über Sexualobjekte auch sehr konflikthaft in der Sozialisation für linke Männer ist, weil nämlich eben der Moment, in dem sie dann das Elternhaus verlassen und eben eine Sexualität ausleben können, abseits ihres Elternhauses, abseits von der Angst, dass Papa und Mama irgendwie zugucken, auch der Moment ist, wo sie dann halt sehr häufig in eine linke Szene eintreten und auf einmal dann eben das Versprechen, dass man jetzt endlich ausleben kann, endlich,
dass man endlich ficken kann.
Dass man endlich ficken kann. Genau in dem Moment kommen dann irgendwelche Frauen und sagen so, nee Bruder, geht so nicht. Und dementsprechend, das ist ja auch tatsächlich eine Art von Kastrationserfahrung in dem Moment ist, dass eben dieses Versprechen, das Ausleben der eigenen Potenz, dem wird auf einmal ein Riegel vorgeschoben.
Das ist so witzig, weil also eine ähnlich verwirrende Erfahrung in Bezug auf die eigene sexuelle Entwicklung machen auch Frauen mit dem Eintritt in eine linke Szene, denn es ist ähnlicher Lebensabschnitt, eben Adoleszenz, Anfang der 20er, du bist links, du bewegst dich in der linken Szene und möchtest eben deine Sexualität frei ausleben und lernst dann vom Patriarchat zeitgleich und lernst halt, Männer unterdrücken Frauen in und durch ihre Sexualität und stehst halt in demselben Widerspruch nur auf dem anderen Ende, nämlich dass du deine Sexualität ausleben möchtest, aber dabei Gefahr läufst, vernichtet zu werden. Also was vielleicht, also oder
was natürlich auch die deutlich größere Gefahr ist, muss man auch an der Stelle irgendwie nochmal sagen, diese empfundene Kastration.
Das ist echt so, lasst euch doch einfach mal kastrieren. It's not that bad. I know people. They're okay.
Und bei Rolf Pohl steckt eben genau dieses Moment drin, der eben sagt, Männlichkeit ist fundamental widersprüchlich. Es gibt eben eine unauflösbare Spannung in der Männlichkeit. Da steht nämlich auf der einen Seite die Objektgebundenheit der Triebe und die Abhängigkeit vom anderen zur Erfüllung des Triebes. Und das ist jetzt noch gar nicht was spezifisch Männliches, sondern was Allgemeines im Begehren.
Genau, und diese, also diese Objektgebundenheit der Libido ist in der Subjektwerdung jedes Menschen im Heranwachsen schon im Säuglingsalter, schon während der Zeit, wo nicht zwischen Innen- und Außenwelt unterschieden werden kann, eben ein Spannungsfeld. Denn dieser Trieb, der sich aus dem Inneren heraus, aus dem Endogenen des Menschen heraus äußert, sucht eine Anhaftung im Außen und wird auch gereizt von außen. Also etwas, was von innen kommt, ist schon so konstituiert, dass es ein Objekt
braucht. Und das ist nämlich eben, das muss man, glaube ich, wirklich nochmal auch betonen, das macht eben Sexualität so konflikthaft, weil ich quasi eben etwas in mir habe, was aus mir rausdrängt, was mich zwingt, in die Welt zu gehen, weil ich eben, um mein Begehren erfüllen zu können, in die Welt gehen muss und irgendein Objekt finden muss, in irgendeiner Form, um das eben auszuleben. Und genau dieses Objekt ist dann natürlich auch so extrem mächtig, weil das Objekt kann natürlich einerseits Unlust bereiten, indem es einfach irgendwie mir nicht die Möglichkeit gibt, mein Bedürfnis zu befriedigen und dementsprechend mein Begehren verweigert. Aber selbst wenn dieses Objekt mein Bedürfnis befriedigt und das Begehren nicht verweigert, selbst dann stärkt es ja nur die Abhängigkeit von diesem Objekt, weil es ist ja kein Bedürfnis, das einmal befriedigt wird, dann ist es ja gut. Man hat ja nicht einmal Sex und dann ist man nie wieder horny, um das mal ganz plump zu sagen.
Ja, also die Befriedigung des Begehrens oder die Befriedigung am Objekt stärkt die Anbindung an das Objekt nur. Oder um es nochmal so, das grundsätzliche Sexualitätsdilemma nochmal in den Worten von Rolf Pohl oder die grundsätzlich konflikthafte Struktur der Triebentwicklung, um es in Rolf Pohls Worten zu sagen, die dilemmatischen Zwänge der Herrschaft des Lustprinzips als Regulationsmechanismus der sexuellen Erregung sind durch die anfängliche Not des Lebens entstanden. Die Spannung zwischen Autonomie, Objektfreiheit und Abhängigkeit, Objektbindung, wird zum inhärenten Strukturmerkmal der gesamten Triebentwicklung unter dem Lustprinzip.
Das heißt natürlich eben auch, dass das Außen reizt uns. Es dringt wirklich in den psychischen Apparat ein. Der andere, das Objekt, dringt in uns ein, indem er uns reizt, indem er in irgendeiner Form irgendetwas macht, das etwas in uns auslöst und dementsprechend natürlich auch, ja, eine Form von Überwältigung auch immer in Form da ist. Also das, ja. Ich liebe ja diese englische Formulierung Falling in Love, weil ich finde, sie ist so viel ehrlicher als die deutsche Version Verliebt sein, weil du fällst halt wirklich rein. Das ist wirklich eine Überwältigung. Es ist, wie Beatrice Frasel sagt, ein toxischer Cocktail. Und das ist natürlich auch dann teilweise auch mit Aggression verbunden, weil vielleicht will ich das gar nicht unbedingt. Ich will mich ja auch irgendwie wehren, ich will ja auch irgendwie meine Souveränität wahren.
Ja, also wer kennt das nicht, so unter einem Crush zu leiden? Also das ist doch, daran zerbrechen doch diese, also mein ganzer Instagram- und TikTok-Feed ist gekennzeichnet von Strategien, wie man sich nicht einnehmen lässt. Und das ist genau diese Überreizung und diese Überladung. Und dass das, was wir begehren, auch immer so eine Aggression, ein Hasspotenzial birgt, weil es eben diese unseren Haushalt durcheinander bringt und wir eher auf so einen Ausgleich, so einen Spannungsausgleich aus sind.
Genau, und dementsprechend ja auch das Begehren, was total Entgrenzendes hat. Man versucht irgendwie in sich eine Balance zu finden und eben sehr darauf bedacht ist, das ist mein Space, ich richte mir das so ein und ich regel das und ich schaffe diese Balance. Auf einmal kommt halt das Begehren und sprengt halt irgendwie so die Mauern und das ganze chaotische Außenwelt kommt ja wirklich reingedrungen, weil auf einmal ist man abhängig davon, wann das Objekt Zeit für einen hat und kann sein Leben nicht mehr frei gestalten und so weiter und so weiter, ja, und so weiter.
Also, das hat, nimmt dann dieser Konflikt zwischen Objektfreiheit und Objektbindung oder halt eben Autonomie und Abhängigkeit ist erstmal grundsätzlich und nicht geschlechtlich kodiert. Und die Frage, die sich halt eben Rolf Pohl stellt, ist, wie kann es sein, dass sich dann bei Männern eine Tendenz zur Negierung der Abhängigkeit bis hin zur Zerstörung des Objekts, nämlich des Objekts Frau, entwickelt. Was ist das spezifisch Männliche, dass gewisse Tendenzen, die vielleicht angelegt sind, in Krisenzeiten immer wieder zum Ausbruch kommen?
Warum wird das allgemeine Sexualitätsdilemma vor allem von Männern oder führt vor allem bei Männern zur Gewalt?
Zum Männlichkeitsdilemma.
Genau.
Ja.
Das ist eben das Männlichkeitsdilemma. Das Männlichkeitsdilemma ist eben der Autonomie wahren und versprechen, also eben wirklich auch irgendwie dieses, der Glaube an die eigene Potenz, dass man eben da ist und die Welt verändert, dass man ein Macher ist.
Im Phallus und das im Phallus als zweites Ich des Mannes als eigentliches Ich.
Als eigentliches Ich. Der Phallus ist so das Symbol der eigenen Potenz. Und gerade in diesem Symbol der eigenen Potenz im Penis steckt ja auch einmal die Abhängigkeit, weil der Penis erigiert auch in Momenten, in denen ich das nicht will. Der Penis erigiert wegen dem Objekt. Und genau diese Abhängigkeit an dem Ort, der eigentlich Symbol meiner Unabhängigkeit ist, fickt natürlich deinen Kopf und sorgt dafür, dass alle Männer grundsätzlich gestört sind.
Um es nach Freud zu sagen, man ist nicht Herr des eigenen Hauses und man ist auch nicht Herr des eigenen Phallus. Weil eben kulturelle Männlichkeit so auf diesem Autonomieversprechen aufbaut, gibt es natürlich viele psychische und soziale Strategien, diese Abhängigkeit irgendwie, mit dieser Abhängigkeit klarzukommen, sie zu leugnen oder das Objekt kontrollieren zu wollen, Projektion, Abspaltung, Verneinung, Introjektion. Und da schreibt eben Rolf Pohl, den Preis, den Jungen und Männer für diese Autonomie zu bezahlen haben, liegt in der Aufgabe des Liebesobjekts, nach Jessica Benjamin. Das aber ist, wie wir gesehen haben, grundsätzlich unmöglich, beziehungsweise in letzter Konsequenz nur durch eine Dehumanisierung oder gar die Zerstörung des Objekts zu erreichen.
Und das heißt eben, dass diese Illusion der Autonomie notfalls eben auch mit Gewalt aufrechterhalten werden muss, dass eben auch mit welche Form die Gewalt dann eben auch annimmt. Da ist der Femizid natürlich die brutalste Form der Gewalt, weil er zum Tod führt, aber es fängt natürlich auch mit psychischer Gewalt an und dazwischen passiert eine ganze Menge. Und es ist eben, all das sind Momente, in denen wirklich versucht wird, diese Autonomieillusion aufrechtzuerhalten, weil man eben weiter handlungsfähig ist und sich als unabhängig vom Objekt wähnt und versucht wirklich diese Unabhängigkeit gewaltsam durch gewaltvolle Herrschaft aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig und deswegen ist das auch bei Rolf Pohl mit der Psychoanalyse so zentral. Das sind nicht immer bewusste Entscheidungen. Und wenn man sagt, es sind unbewusste Mechanismen, heißt das nicht, dass man die Verantwortung den Tätern abnimmt. Sie sind verantwortlich für Verhalten. Dennoch muss man auch nachvollziehen, dass es sehr, sehr häufig auch Momente in dieser Gewalt gibt, in denen sie unbewusst passieren und man eben anders darüber sprechen muss, um es zu verstehen.
Genau, also da ist die Psychoanalyse eben so, bietet sie sich für uns als Analysewerkzeug an, denn das Normale ist etwas Illusorisches und das ist so ein Ausgangspunkt der Psychoanalyse, dass wir eigentlich immer dem Pathologischen näher sind als und dass die Normalität nur ein Ideal ist und dass das Pathologische sich zu immer in gewissen Graden irgendwie äußert. Und das soll aber nicht heißen, dass halt eben alle Männer potenzielle Täter sind, aber dass es eben dieses Repertoire an, Rolf Pohl nennt es archaische Rückgriffe und Abwehrmechanismen gibt, auf die Männer eben zurückgreifen können. Und dieser Rückgriff wird eben gesellschaftlich auch ermöglicht.
Eben gerade, weil er nicht sanktioniert wird, genau, sondern Boys will be Boys oder ähnliche Legitimation rangeführt
Männer,
werden.
Männer, Incels sind da, weil es Feminismus gibt. Frauen sollen einfach geben und so weiter und so fort.
Genau, und in diesen Abspaltungsmechanismen, da gibt es verschiedene. Ich glaube, so für das, was wir uns anschauen, sind vor allem so 2,5 zentral. Ganz zentral ist natürlich die Verdrängung. Das heißt, unerwünschte Triebe, Wünsche, Impulse oder Erinnerungen, die als bedrohlich oder peinlich empfunden werden, werden ins Unbewusste verdrängt. Darauf anknüpfend kommt dann eben die Projektion, dass eben einer anderen Person diese unerwünschten Triebregungen zugeschrieben werden. Konkret, es ist die Frau, die mich verführt hat und es ist eben auch die Abgabe an der Verantwortung, am Scheitern der eigenen Beziehung so, it wasn't me, it was my crazy ex-girlfriend.
Genau, es gibt diese regressiven Potenziale als Ressource. Und also ich meine, also um es nochmal so zu sagen, jeder Mensch greift in Krisensituationen auf diese Ressourcen zu. Uns interessiert quasi, also natürlich gibt es in der Linken auch Fälle von brutalster partnerschaftlicher Gewalt und brutalster Gewalt gegen Frauen. Es gibt, also in der Linken finden eben auch Vergewaltigungen, also vergewaltigen Männer Frauen.
Was ja zum Beispiel auch Lindsay Schmidt in ihrem Buch eben schreibt, dass die Beziehung, in der sie war, die brutal war, die gewaltvoll war, eben nicht mit einem random Mann war, sondern eben mit einem Mann, der innerhalb der linken Szene ein Standing hatte.
Genau, und bezeichnet eben, dass auf einem linken Festival wie Monis Rache massenweiser sexueller Übergriff stattgefunden hat gegenüber die Frauen. Und deshalb interessieren uns vor allem für diese Folge, um wieder auf unser ursprüngliches Thema männliche Feministen und Männer in der Linken zurückzukommen, die Taktiken, die Abwehrmechanismen linker Männer und linker Feministen. Und
ganz kurz, glaubst du eigentlich, dass es dir so schwer von den Lippen geht, Feministen zu sagen?
Ja.
Nur deswegen die ganze Zeit FeministInnen sagen willst eigentlich?
Ja, oder halt, also es ist wirklich ein Zungenbrecher, Feministin. Das ist ein Wort, das ist, glaube ich, so etwas wie Gästin. Das macht, also so, why do we have it? genau. Wir hatten es schon mal, und jetzt nochmal vielleicht expliziter. Eine Sache, die mir sehr doll auffällt, sind eben die Männer, die nicht flirten unter diesem Ding, ich will nicht übergriffig sein, ich will niemandem zu nahe treten, ich will nichts Falsches machen, sich aber bei jeder Möglichkeit abschleppen lassen, die ihnen. Also du siehst diese Männer auf jeder Party rummachen oder mit Frauen nach Hause gehen, aber du würdest sie nie aktiv beim Flirten beobachten. Und die stolpern quasi irgendwie so in die Frauen hinein und ja, haben diese total passive Haltung. Und ich glaube, ja, dahinter steckt aber auch eine Angst der Ablehnung, die ja eben diese Abhängigkeit vom Objekt wieder verstärken würde und eben das eigene Männlichkeitsbild ins Wanken bringen würde. Und da muss ich halt wirklich sagen, okay, wenn du wirklich als Mann, wenn du wirklich als Mann nichts falsch machen willst, ne, wenn du so vom Herz, vom Kopf, wenn du atmest und lebst, dass du keine Frau verletzen möchtest, dann musst du enthaltsam leben. Das ist das, was du tun musst. Das ist die einzige Konsequenz. Du kannst Amen. Das nicht sagen. Du kannst das nicht sagen und dich aufreißen lassen. Du kannst natürlich einfach zu deinem Begehren stehen und es damit klarkommen, dass Sachen halt ausgehandelt werden müssen und dass du da dich auch zeigen musst in deinem Begehren.
Und ich glaube wirklich, das ist so eine der großen Lebenslügen linker Männer, aber auch eine große Lebenslüge in meinem Leben, dass man sich quasi eben einfach man dachte wirklich, man kann halt irgendwie die eigene Männlichkeit dribbeln, indem man halt keine Frauen anmacht und indem man dann irgendwie so dasteht und man kann dann auch irgendwie so sagen, haha, ich entflüchte ja diesem Dilemma, in dem ich irgendwie nicht irgendwie so aktiv auf der Suche bin, aber du entflüchtest dem ja nicht, du gehst ja voll rein, weil du bist ja schlecht gelaunt, wenn du von der Party nach Hause bekommst und nicht gevögelt hast, so. Das ist ja real, du hast ja die reale Enttäuschung, dass du nicht gevögelt hast, nur du hast es ja noch nicht mal versucht, sondern du bist dann am Ende noch viel mehr sauer auf die Frau, weil sie eben nicht gerochen hat, dass du gerne von ihr abgeschleppt worden werden willst. Und es verstärkt halt den eigenen Frauenhass fast schon noch mehr, als wenn man halt wenigstens hingegangen wäre und einfach einen Korb bekommen hätte. Weil das ist halt sowas Ehrliches, aber stattdessen ist es so ein Sneaky, auch so eine Form von Wehleidigkeit, die da drin steckt.
Ja, und es muss sich noch nicht mal in diesem Weh der Leidigkeit Frauen, also so, ja, so eine generelle, so, ich nehme das bei diesen Männern wahr, oft war, dass die in so Drama auch verwickelt werden und das ist dann dieses Wehleidige, so, oh, warum bin ich jetzt wieder in dieser Situation? Aber es ist auch, jede Frau kennt diese Typen auf linken Partys, die glotzen. Die glotzen aber nur, die würden dich, die glotzen, die. Es ist noch nicht mal so ein Geiern, die sind einfach fixiert mit deinem Blick und ich glaube, das ist so das, was die auch machen. Anyways, next one.
Next one. Die nächste Strategie ist, glaube ich, auch so eine Idealisierung bestimmter Frauen, weil man eben Frauen allgemein nicht respektieren kann oder als Mann der Mann ist. Und das ist auch das, was zum Beispiel mit Firestone in Frauenbefreiung und sexuelle Revolution beschreibt, ist eben, dass quasi der Mann die Frau, mit der er dann zusammen ist, idealisieren muss, um eben zu erkennen, dass sie anders ist als die anderen Frauen, eben nicht Teil dieser niederen weiblichen Klasse. Und genau diese Strategie, dann nicht nur im Dating, sondern generell wird auch von linken Männern angewendet. Die haben dann eine Handvoll Freundinnen oder eine Frau im Umkreis, die eben so einerseits das perfekte Maß an Weiblichkeit hat, weil sie eben weiblich genug ist, um auch irgendwie nicht gefährlich zu werden, sondern eben auch irgendwie, ja, als Frau wahrgenommen zu werden.
Und diese Idealisierung bestimmter Frauen soll nicht im Widerspruch dazu stehen, dass man natürlich die Person, in die man sich verliebt, idealisiert. Das ist nicht was, worüber wir sprechen, sondern eben, was du gesagt hast, dass ich halt, das sehe ich dann auch oft, also das sehe ich wirklich oft auch bei diesen theorieaffinen Männern, dass sie sich diese Frau suchen, die gerade diesen richtigen Amount of Sprinkle von Männlichkeit und Weiblichkeit hat. Die, das ist dann vielleicht die Shade of Finger, die Shade of Nagellack, die Länge ihrer Fingernägel, die Intensität ihres Make-ups oder ein bestimmter Habitus. Es muss weiblich sein, damit es attraktiv ist, aber es darf nicht infantil, mädchenhaft sein. Das ist genau diese Idealisierung bestimmter Frauen und es ist auch wirklich, und das spüren Frauen, der hat eine Freundin, aber der respektiert andere Frauen nicht. Das ist das, was wir meinen damit. Und das sind auch oft Männer, die heimlich ihre Freundin betrügen und die eine mit der anderen ersetzen. Das sind dann so nicht so Macker, die so ein Harem haben, sondern
Serial Monogamists, die wirklich,
ja,
halt
Serial Monogamists.
Und aber auch dann genau so eine Übergangsphase haben, die dann quasi so die letzten Monate der einen Beziehung eigentlich schon die ersten Monate der anderen Beziehung sind. so ein Übergang, wo halt wirklich auch diese Austauschbarkeit der eigenen Frau, der eigenen Freundin auch so der eigenen Freundin auch so deutlich wird, weil man eben quasi halt, das ist auch das, was Firestone eben sagt, die Männer lieben nicht die Frau, sondern die lieben ein Bild, das sie von einer Frau gemacht haben und die Frau fittet halt gerade in das Bild und wenn dann aber halt da eine andere Frau dahergelaufen kommt, fittet die halt besser in das Bild und ich glaube, eine ähnliche Dynamik findet sich dann halt auch in so Freundeskreisen, Cliquen und Politgruppen, die stark männlich dominiert sind, wo es dann auch so ein, zwei Frauen gibt, die gerade diese Rolle haben, die dann aber halt auch
die sich sehr krass, die überlegen es sich 500 Mal, ob die was mit jemandem in dieser Clique anfangen, weil die entweder werden sie dann die feste Freundin von den einem oder die verlieren den Respekt in der Gruppe. Das Ausleben von weiblicher Sexualität ist immer mit einem Anerkennungsverlust verbunden, weil eben weibliche Sexualität als bedrohlich wahrgenommen wird, weil sie reizvoll ist, weil sie eben eindringt als Reiz in das Gegenüber und der Typ dann plötzlich in einen Konflikt kommt. Kann ich die respektieren als Genossin oder will ich die ficken?
Die ganze Yoko Ono-Thematik, wo ja auch quasi der ganze Narrativ ist, Yoko Ono hat die Beatles zerstört. Ja. Da ist der weibliche Reiz gekommen und hat diese perfekt funktionierende Gemeinschaft der Männer gestört. Ein weiterer Strategie ist dann eben auch so Abwesenheit von Frauen, Abwehr des Weiblichen, wo es eben wirklich eine Aneignung von Elementen des Weiblichen gibt bei gleichzeitiger Leugnung des Weiblichen. Ich glaube, so das Zentrale ist zum Beispiel auch, Ole Liebels Feminismus ist ein Feminismus, wo nicht über Frauen geredet wird, sondern wirklich mit Studien quantifiziert, begründet wird, warum Feminismus gut für die Gesellschaft ist.
Das ist so eine Broifizierung von Feminismus und ich würde auch behaupten, dass, also ich meine auch, also das ist nichts Bewusstes, ich würde da so Ole in Schutz nehmen, dass er nicht weiß, was das bedeutet, aber ne, it's a One-Man-Show, Oles Feminismus. Es ist ein Feminismus, der ohne Frauen, tatsächlich ohne Frauen auskommt. Und es ist auch bezeichnend, dass Ole mit seinem Feminismus in sämtliche Bürgi-Podcasts eingeladen wird und da auch wenig Hemmung hat, hinzugehen und so zu sprechen.
Und es ist auch dann eben auch logischerweise bezeichnend, dass er genau das bei Lenzi eben stört, weil was Lenzi halt liefert, ist ein rein emotionaler Zugang zu dem Thema. Sie beschreibt Erfahrungen mit Männern und dass die halt einfach sich scheiße angefühlt haben. Und diese Sache, das fehlt ihm dann. Da will er dann irgendwie mehr und es lässt ihn traurig zurück, weil das nicht auf die quantifizierbare Studie gehoben wird, weil es zu weiblich ist, weil es eben nicht der faktenbasierte, recherchierte, wissenschaftlich ausgearbeitete Feminismus ist.
Ich würde auch sagen, ein Feminismus, also eine Aneignung von weiblichen Elementen und ein Feminismus ohne Frauen ist eben dieses ständige Rumheulen am Leiden des Patriarchats. Ja, dieser ganze Boys-Will-Be-Boys-Diskurs eben. Oder halt eben Männer, die Frauen den Feminismus halt eben erklären wollen at the end of the day. Es ist halt auch wirklich
ja, nicht nur erklären, sondern in dem Falle ja auch wirklich mit Feministinnen konkurrieren.
Ja.
Weil nämlich in die Podcasts, in die Ole eingeladen wird, in die Talkshows, die er eingeladen wird, wird dann halt eine Frau, die das gleiche Thema bearbeitet hat, nicht eingeladen, weil man hat ja jetzt die Folge zu diesem Thema gemacht.
Und dann gibt es noch so eine ganz spezielle Form von at the end of the day Misogynie in der Linken, nämlich, und das sind auch wiederum die, viel so Theorie-Typen, viele Männer aus einem eher antideutschen Spektrum. Das hat dann angefangen mit so einer Abarbeitung am Queerfeminismus, Abarbeitung einer Definitionsmacht. Immer dieses so, die regressiven Momente in der Linken, die autoritäre Linke, die infantile Linke. Ja, also die so eine konstante Enttäuschung mit der Linken erlebt haben, wie wir sie alle erleben. Like, für wen ist das keine reine Enttäuschungserfahrung, aber whatever. Ist aber nicht irgendwie verarbeiten können. Und dann in so einen linken Hass umschlagen, der aber total die misogynen Züge hat, wo quasi das Linkssein dann so eine Impotenz dann plötzlich darstellt. Man wird.
Und die Linke ist wirklich die Crazy Ex. Und ja, das ist, glaube ich, halt wirklich das Ding. Man blickt da, man redet dann auch so darüber und man beschäftigt sich natürlich noch, was die Crazy Ex macht. Man checkt mal auf Instagram noch, was so ist. Und dann sitzt man mit seinen Kumpels irgendwie in der Kneipe und sagt dir, oh, guck mal, meine verrückte Ex-Freundin hat schon wieder eine Gaza-Flottillen-Soli-Demo organisiert.
Ja, und das ist halt wirklich so eine, wo dann halt so eine innerlinke Kritik eine Pipeline zu Inceltum wird. Und das äußert sich aber vielleicht zunächst, also das sind dann keine Full-on-Incels, aber das äußert sich in so einer krassen Abgestumpftheit und so einem Zynismus gegenüber des Geschlechterverhältnisses oder dann konkret gegenüber des Queerfeminismus und
halt auch wirklich auch so eine krasse Abgestumpftheit auch der Welt gegenüber. Also wirklich auch so eine Ekelhaftigkeit der Welt gegenüber, die so völlig genussfeindlich dann auch irgendwie wird, weil dann geht das dann auch so einher mit so, ja, man darf ja gar nichts mehr machen als Mann und dann auch so, man richtet sich auch so ein in der eigenen Handlungsunfähigkeit und sagt, ja, das sind halt die Frauen, sind so schuld und man leidet da so darunter und so wirklich auch irgendwie, die anderen sind an allem schuld, aber man hat gar keinen eigenen Beitrag und man ist völlig ohnmächtig und die anderen sind alle so gemein und man hat sich wirklich so von der eigenen Ohnmacht und der Macht der anderen dumm machen lassen.
Ja, es ist halt so auch die Kehrseite von diesem, die Frau hat mich aufgereizt, also von, die Frau hat mich immobilisiert. Es ist so irgendwie Ähnliches. Aber und ein
bisschen wie Antisemitismus und Philosemitismus.
Und dann gibt es noch zu guter Letzt die Männer, die halt keine Männer sein wollen und halt Jungs bleiben wollen. Und sich hinter dieser Verweigerung, ein Mann zu werden und die damit einhergehende Zurichtung, körperliche und psychische, gibt es aber so eine generelle Verantwortungsverweigerung. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, mit dem fast alle Frauen konfrontiert sind, wenn sie eine erste Beziehung mit einem Mann eingeht, wenn man so merkt, wie lebensunfähig die manchmal sind.
Ich musste halt auch tatsächlich auch immer wieder an uns denken. Allen voran, als ich ein Vorstellungsgespräch hatte und vorher bei dir gepennt hatte, weil ich noch nicht in Berlin gewohnt habe. Und dann bin ich so morgens ins Bad gegangen, habe gedacht so, hey, ich habe mir ein Hemd angezogen, ich mache mich voll schick und war so voll proud, dass ich irgendwie mich so schick angezogen habe, dass ich keine Cappy angezogen habe, dass ich keine Sneaker angezogen habe und habe mich so voll erwachsen gefühlt. Und Aishiki guckt mich einfach nur so an und so, wieso lässt du dein Septum drin?
Du warst so offended, dass ich das... Und ich war so sauer. Ich war so... Wirklich, du hast mich halt angeguckt wie so ein Auto und so, ja, ich hatte vor, das eigentlich drinnen zu lassen. Und ich war so... Ich war wirklich so... Das sind so wirklich die Momente, wo ich da manchmal keine Worte habe. Da bin ich einfach, bist du dumm.
Ja, aber genau das ist es, glaube ich, halt... Also ich glaube wirklich hinter diesem Septum, das ist halt wirklich so ein Symbol für diese Haltung, haha, ich will nicht mitmachen in dieser Erwachsenenwelt, ich verweigere mich, ich bin weiterhin der coole Boy, auch mit Mitte 30 und genau diese Verweigerung steckt auch dahinter. Gleichzeitig funktioniert ja diese Verweigerung nur, wenn es Frauen gibt, die einem halt irgendwie den Arsch retten und einem sagen, dass man sich mal vernünftig anziehen soll. Und das ist wirklich, glaube ich, halt, daran scheitert eben auch dieses ganze Konzept, weil es gibt einen Zwang, erwachsen zu sein. Du kannst nicht ewig jung und naiv bleiben. Und wenn du das halt machst, das kannst du dann halt als Mann, wenn du aber halt Frauen hast, die diesen Scheiß für dich übernehmen und genau deswegen fährst du halt alle paar Jahre durch eine neue Beziehung, weil du wirklich halt deine Frauen verschleißt hast.
Und dieses, also, ja, um es nochmal so zu sagen, also so hinter diesem, bist du dumm, warum ziehst du das nicht aus, war auch halt so dieses so, Junge, du brauchst diesen Job. So, du brauchst, hast auch diesen Job gebraucht, um nach Berlin ziehen zu können. Das war also so, dahinter hat schon auch, also im Grunde genommen, also war es mir dann auch egal, was du dann machst, ob du es jetzt anziehst oder nicht und so weiter. Aber ich war halt so, wieso lässt du es darauf ankommen, wenn du schon so den Effort machst? Also
pubertärer Trotz.
Ja, ganz genau. Ich schwöre bei Gott, aber ja. Und ich glaube, so dieses so, dass man als Frau immer wieder dieser Spiegel für Männer ist, ne? Das ist es, was einen so krass frustriert. Und da denke ich mir halt so, redet ihr untereinander als Männer nicht darüber, wie gestört ihr seid? Weil wir Frauen, also ich rede mit meinen Freundinnen fast nur darüber, wie gestört wir sind.
Ich glaube nicht in dem Maße, wie man es tun sollte. Weil ich glaube nämlich, wenn man anerkennen würde, wie gestört man als Mann ist, müsste man anerkennen, dass es einem schwerfällt, Frauen zu respektieren und man hinter seinem eigenen Anspruch als linker Mann zurückfällt. Und dieses Eingestehen schafft man halt eben nicht, weil man irgendwie auch dann weil auch Feminismus in männlichen Runden zu einem Schwanzvergleich wird. Weil halt dieses, ja, du musst deine Jungs outcallen, wünschenswerter Wunsch, aber de facto führt das halt dazu, dass in männlichen Kontexten Männer halt irgendwie sich battlen, wer feministischer ist, und dann halt irgendwie wird der eine dafür kritisiert, dass er halt homophoben Rap hört, und der andere sagt dann so, aber du machst das und das, und dann ist es wirklich so, ist es halt so ein Battle, und es gibt halt so ein Schwanzvergleich, wer den größeren feministischen Schwanz hat, und halt wirklich dieses komplette Eingestehen so, ey, wir sind alle nicht in der Lage, Frauen zu respektieren, wäre so eine unfassbare narzisstische Kränkung, an der halt alle kaputt gehen würden.
Es wäre einerseits das, dass ihr eurem eigenen Anspruch nicht gerecht wird, aber es wäre, also das nicht zu tun, das Eingeständnis, es fällt mir schwer, Frauen zu respektieren, auch wenn ich das möchte. Also ich glaube, es geht nicht darum, es geht hier nicht um einen lustvollen Frauenhass, den wir meinen. Es geht nicht die Lust an der Unterwerfung der Frauen, sondern es geht halt wirklich um diesen Struggle, warum habe ich es mit jeder Frau verkackt? Und warum
ist keine Frau in meinem Freundeskreis?
Ja, warum ist keine Frau in meinem Freundeskreis? Warum ist jede Beziehung zu Frauen irgendwie immer gehemmt? Warum? Auch so, ein Freund meinte, das fand ich so real zu ihm, er meinte von sich aus so, ja, irgendwie schlafe ich mit jeder meiner Freundin. Also so mit meiner, irgendwie jede Frau, mit der ich platonisch close bin, habe ich so Sex mit ihr. So, und überhaupt sich diese Frage mal zu stellen, das so einzugestehen, und ich glaube, dass man das nicht macht, dass man nicht öffentlich sagen kann, ich habe ein Problem damit, Frauen zu respektieren, dahinter steckt wieder die Abhängigkeit von Frauen, weil dann werden Frauen halt so, ew. Aber das muss man riskieren. Glaube ich. Ich glaube, also so, man möchte ja immer noch halt gemocht werden, und stattdessen, genau, rennen dann halt irgendwie Frauen mit ihren ganzen Analysen und mit ihrer Kritik und mit ihrem Deep Talk und mit ihren Beziehungsgesprächen und sonst was hinterher, bis hin zu, dass es halt immer noch sowas wie MeToo geben muss. Und dass Männer sich da nicht, ja, accountable halten können.
Und es halt kein gegenteiliges MeToo gibt. Das meintest du eben auch mal zu mir, dass eben quasi, als dieser Pellicot-Fall war, hätte das gegenteilige MeToo geben müssen. Es hätte Männer geben müssen, die sagen, ich habe in meinem Umfeld Missbrauch wahrgenommen, aber nichts gesagt. Und dieses MeToo, und genau das gibt es dann halt eben nicht. Und das ist, glaube ich, auch wieder der Punkt, so, wenn dann quasi Männer von ihrem Leiden am Patriarchat sprechen, linke Männer müssten von dem Leiden an ihrer eigenen Misogynie sprechen. Weil das ist es nämlich. Sie leiden darunter, dass sie misogyn sind, obwohl sie es eigentlich nicht sein wollen. Und dieses Leiden ist unausgesprochen.
Ja, und das ist dann nur so, ich leide, weil ich nicht weinen kann. Nein, du leidest, weil du deine Mutter hast. Du leidest, weil du deine Mutter nicht respektierst. Das ist es. Und so weiter und so fort.
Und da dann halt eben auch genau den gleichen Prozess wieder macht, nämlich mit der Verdrängung. Man verdrängt das und dann macht man die Projektion, und dann haben halt alle linken Männer, sind ganz gut darin, andere linke Männer outzucallen, aber halt in den Spiegel zu gucken und halt zu sagen so, ich bin ein Frauenhasser, macht dann halt eben niemand, weil man guckt dann halt lieber auf die toxischen anderen, auf die toxischen Macker, die ganz schlimmen, und dann entzieht man sich dieser ganzen Sache, weil so, man ist ja kein Macker und man meint's ja gut. Aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Um es halt so auch nochmal so zusammenzufassen, ist, dass sich eine Abwertung und Ablehnung von Weiblichkeit aufgrund des männlichen Sexualitätsdilemmas äußert sich in der Linken eben nicht per se durch Gewalt, also direkte Gewalt und Kontrolle und Verfügbarmachung zur Frau, eben nicht in Fantasien von ich habe ein Harem oder solche Sachen, nicht in diesen typischen Deutschrap-Fantasien, die es so gibt, sondern schon auch in so einer angstvollen Haltung zu Frauen und in so einem falschen Respekt.
Und das führt eben auch wirklich dazu, dass linke Männer in so kleinstädtischen Szenen unfähig sind, Frauen zu grüßen, weil sie Angst vor Frauen haben. Und unsere Freundin Martha hat eben mal treffenderweise festgehalten, Normie-Männer wissen noch nicht, dass sie Angst vor Frauen haben und können Frauen deshalb in der Öffentlichkeit grüßen.
Ja, also es gibt definitiv eine Romantisierung des Normie-Mannes. Der hat diese naive Unbefangenheit. He doesn't know it yet. Und ja, ich habe für mich eine andere Lösung gefunden mit dem Dilemma linke Männer daten. ich date nur Macker, denn die sind wenigstens ehrlich in ihrem Frauenhass.